Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Diese Woche hat ein offener Brief die Runde gemacht. Prominente Stimmen warnen darin vor den Gefahren von künstlicher Intelligenz. Die Risiken der Auswirkungen von KI, die seien so hoch wie die einer Pandemie oder eines Atomkriegs.
Drastische Worte. Mehr als 350 Menschen haben den offenen Brief unterzeichnet, in dem das steht. Interessanterweise sind das keine Menschen, denen man Technologiefeindlichkeit vorwerfen kann. Im Gegenteil. Einer zum Beispiel ist Sam Altman, CEO von OpenAI. Also der Firma, die ChatGPT mitentwickelt hat.
Ja, und was dahinter steckt, das besprechen wir gleich. Vorher geht's aber um die Pläne der Europäischen Union, künstliche Intelligenz gesetzlich zu regeln.
Seit 2021 arbeitet die EU am sogenannten AI Act. Wie die Pläne aussehen, das berichtet Malte Hennig.
Risiko. Darum geht es im geplanten Artificial Intelligence Act der Europäischen Union. Die EU will künstliche Intelligenz und ihre Anwendungen mit dem AI Act in verschiedene Kategorien einteilen, abgestuft nach Risiko. Für jede Kategorie gelten dann unterschiedliche Regeln. Die meisten KI fallen laut der EU-Kommission unter die niedrigste Stufe, minimales Risiko. Dazu zählen dann zum Beispiel KI-gestützte Spiele oder Spamfilter. Interessant ist für viele aber vor allem der Bereich, in der die Regulierung greift. Bestimmte KI-Anwendungen sollen in der EU komplett verboten werden, zum Beispiel Systeme von Social Scoring, also die Bewertung von sozialem Verhalten durch eine Behörde. Eine Stufe unter dem Verbot ist die Kategorie hohes Risiko. Darunter werden unter anderem KI-Systeme gefasst, die in kritischer Infrastruktur angewendet werden, im Verkehr zum Beispiel, und KI, die im Personalmanagement Lebensläufe auswertet oder KI, die an Grenzen Pässe kontrolliert. Anbieter von KI, die mit einem hohen Risiko bewertet wird, sollen bestimmte Auflagen erfüllen. Sie müssen unter anderem eine technische Dokumentation vorlegen, also zeigen, wie die KI funktioniert. Sie sollen sicherstellen, dass die KI so arbeitet, dass sie von Menschen wirksam kontrolliert werden kann, und es müssen Analysen der bekannten und vorhersehbaren Risiken der KI gemacht werden. Wie das konkret aussehen kann, ist noch nicht im Detail ersichtlich. Dass die Ausformulierungen des AI Acts bisher zum Teil sehr weit gefasst sind, hat für Matthias Kettemann eine gewisse Notwendigkeit.
Die Schwierigkeit bei der Regulierung von neuen Technologien liegt immer darin, dass man ja nicht so genau weiß, wie sie sich entwickeln können.
Definitionen müssten daher zukunftsoffen formuliert sein, meint der Medienrechtler des Leibniz-Instituts für Medienforschung. Vor kurzem hat ein Ausschuss des EU-Parlaments den Begriff Foundation Models als weiteren relevanten Begriff in den Entwurf des AI-Acts eingebracht. Die Abgeordneten wollen damit auch auf die viel beachtete Entwicklung von Sprachmodellen wie ChatGPT oder Bildgeneratoren reagieren. Foundation Models sind KI-Netzwerke, die mit großen Datensätzen trainiert werden, um verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Und weil sie für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können, sollen für Anbieter von solchen Allzweck-KIs zusätzliche Transparenzanforderungen gelten. Transparenz sei generell ein wichtiges Kriterium für KI, sagt Medienrechtler Matthias Kettemann. Es müsse sichergestellt werden,
dass KI-basierte Entscheidungen transparent und nachvollziehbar gefällt werden und dass sie dann auch gegenüber jenen, die von diesen Entscheidungen betroffen sind, erklärt werden.
Bedenken gibt es aber nicht nur an der KI, sondern auch an den Regulierungsplänen der Europäischen Union. Fachleute befürchten, dass die Vorschriften für Foundation-Modelle die KI-Entwicklung in Europa ausbremst, vor allem auch von Open-Source-Foundation-Modellen. Open Source basiert darauf, dass der Quellcode frei verfügbar und öffentlich einsehbar ist und unter bestimmten Voraussetzungen auch änderbar. Das sei mit den geplanten Vorschriften aber schwer möglich, meint Hilde Kühne, Professorin für Computer Vision and Machine Learning. Zudem sei Open Source KI essentiell für die Entwicklung von und Forschung zu KI.
Wir brauchen diese Forschung ganz dringend, um überhaupt zu verstehen, wie diese Modelle lernen, was sie lernen, negative Effekte überhaupt zu erkennen und öffentlich zu machen und dementsprechend auch die Möglichkeit zu haben, die Modelle zu verbessern und darauf zu reagieren.
Abgeschlossen ist der AI Act noch nicht. Mitte Juni stimmt das EU-Parlament über die aktuellste Fassung ab. Danach können dann voraussichtlich die Verhandlungen im Gesetzgebungsverfahren der EU starten.
Und noch einmal künstliche Intelligenz. Selbstlernende Software kann einem schon Angst machen. Gerade erst sorgte eine Geschichte für Aufsehen, in der eine von KI gesteuerte Drohne ihren Vorgesetzten getötet haben soll.
Nicht wirklich, sondern nur in einer Simulation. Und das US-Militär, das hat später auch mitgeteilt, das sei eben auch nur ein Gedankenspiel gewesen und habe sich so gar nicht zugetragen. Aber trotzdem, KI in falschen Händen mit oder ohne Kontrolle. Das kann gefährlich werden, sehr sogar.
Die EU versucht mit dem AI Act den Bereich der künstlichen Intelligenz gesetzlich zu regeln. Darüber soll noch in diesem Monat im Parlament abgestimmt werden. Unter Umständen wird das Gesetz dann noch in diesem Jahr verabschiedet. Es wäre das erste Gesetz weltweit, mit dem KI in allen Lebensbereichen reguliert werden soll. Dieser Prozess wird deshalb weltweit genau beobachtet, da das Gesetz über die EU hinaus natürlich Wirkung zeigen wird.
Aber an diesem bisher vorgelegten Entwurf, da gibt es, wie wir ja gerade gehört haben, Kritik. Zu weitreichend seien da die Eingriffe, die Entwicklung von KI in der EU, die würde damit gebremst. Und die Auswirkungen für Open-Source-Projekte, die seien unter Umständen so gravierend, dass die dann überhaupt gar nicht mehr stattfinden könnten.
Über all diese Dinge haben wir mit Philipp Hacker gesprochen. Er ist Rechtswissenschaftler und Inhaber des Lehrstuhls für Recht und Ethik der digitalen Gesellschaft an der European New School of Digital Studies der Europa-Universität Viadrina. Er hat das EU-Parlament in Sachen AI Act beraten. Unsere erste Frage an ihn.
Die KI-Elite, also die, die künstliche Intelligenz mitentwickelt, die hat in ihrem offenen Brief vor ihren eigenen Entwicklungen gewarnt. Wie schätzen Sie denn diese Warnung ein?
Ich würde sagen, das ist ein Statement, das in dieser Kürze überzogen, verknappt und sogar gefährlich ist. Natürlich ist es sinnvoll, darüber nachzudenken, wenn man jetzt 2-3 Jahre nach vorne denkt oder vielleicht auch 10, was dann passieren kann mit künstlicher Intelligenz, wo uns diese Entwicklung hinführen kann. Und ehrlich gesagt tun das viele Leute ja heute auch schon. Aber wo ich überhaupt nicht mitgehen würde, ist das jetzt ins Zentrum der politischen Debatte zu stellen. Denn da brauchen wir, glaube ich, ganz andere Punkte. Nämlich zu sehen, erstens, KI kann durchaus helfen in einer ganz großen Zahl von wirklich jetzt schon relevanten riesigen Problemen. Ich sage mal nur Fachmangel, ja, Medizin, Unterversorgung in ganz großen Teilen der Welt, aber auch in Deutschland, Pandemien, Verteidigung des Westens, Ukraine-Konflikt, ja, und gleichzeitig aber natürlich die konkreten Probleme angehen, als da wären zum Beispiel Diskriminierung, Datenschutzprobleme, Fake News, Hate Speech, die automatisiert wird. Und letztlich muss man dann auch noch sagen, es ist ja durchaus ironisch, dass der Aufruf zu einer Befassung mit Existenzrisiken, die jetzt von KI ausgehen, gerade von den Personen kommt, die ihr Leben diesen Modellen und der Entwicklung dieser Modelle widmen. Also dann hätte ich von diesen Personen auch gerne ein paar Vorschläge gehört, wie sie das denn genau angehen wollen, wie das adressiert werden soll.
Jetzt soll innerhalb der Europäischen Union ja trotzdem erstmal der AI Act verabschiedet werden als Vorsichtsmaßnahme gegen das, was künstliche Intelligenz vielleicht alles mal machen kann. Wie würden Sie den aktuellen Entwurf dieses AI Acts denn generell bewerten? Was für ein Mindset spiegelt er wider? Ist das Angst oder Offenheit gegenüber der weiteren Entwicklung von KI?
Da ist eine wirkliche Spannung zu spüren, glaube ich. Ich sehe da momentan eher Angst und Vorsicht am Werk und zwar zu viel davon. Und das Problem ist, dass wir damit insgesamt Gefahr laufen, in Europa und in Deutschland ganz konkret den Anschluss zu verlieren. Wir müssen aufpassen, dass nicht am Ende das Diktum richtig ist, dass die USA Weltmeister der KI sind und die EU lediglich Weltmeister der KI-Regulierung.
In diesem aktuellen Entwurf des AI-Acts, da wird ja KI in so verschiedene Kategorien eingeteilt, je nach Risiko und auch Zweck. Wie finden Sie denn diesen Ansatz?
Das ist im Grunde nicht verkehrt, denn man muss ja sagen, wenn Dinge risikoreicher sind, dann macht es auch Sinn, sie sozusagen stärkeren Auflagen zu unterwerfen. Was das Problem am AI Act jetzt konkret ist, ist, dass erstens es im Grunde nur 2 Risikoklassen gibt. Entweder ist etwas ist Hochrisiko oder ist es nicht Hochrisiko. Wenn es nicht Hochrisiko ist, dann gibt es fast gar keine Regeln dafür. Zum Beispiel auch keine Regeln dafür, was denn den Energieverbrauch angeht oder den Wasserverbrauch, der teilweise relativ hoch ist bei KI. Und wenn etwas Hochrisiko ist, dann gibt es eine ganze Reihe von sehr harten Auflagen, die dann wiederum teilweise so weit gehen, dass es für kleinere und mittlere Unternehmen sehr schwer wird, die zu erfüllen. Und da wünsche ich mir mehr Nuancierung. Und ein drittes kommt hinzu, es gibt jetzt spezielle Regeln für sogenannte Foundation-Modelle und die sind auch durchaus kritisch zu sehen.
Genau, weil Sie es gerade erwähnt haben, dieser Begriff der Foundation-Models, das ist im aktuellen Entwurf des AI-Acts eingeführt worden. Warum brauchen die aktuell so populären KIs wie Sprachmodelle oder Bildgeneratoren eine eigene Kategorie dann mit jeweils eigenen Pflichten?
Also erstmal muss man sagen, was sind überhaupt Foundation Models? Ja, das sind sehr potente KI-Modelle, sozusagen diejenigen, auf denen die Zukunft der Entwicklung künstlicher Intelligenz ruht. Das sind Modelle, die ganz unterschiedliche Aufgaben lösen können, zum Beispiel jetzt wie ChatGPT oder GPT-4, Texte zusammenfassen, aber auch Texte ergänzen, neuen Text kreieren. Das sind sozusagen unterschiedliche Sachen, die machen können. Und die können, und das ist wichtig, die Basis bilden für eine Vielzahl von darauf aufruhenden Anwendungen. Also die können dann benutzt werden, zum Beispiel eben um einerseits im Recruitment Kandidatinnen und Kandidaten zu bewerten, aber andererseits auch eben um der Ärztin Patientenberichte zu schreiben. Was sind jetzt die speziellen Risiken? Mit den Foundation Models, die Bilder, Videos, Musik und vor allem auch eben Texte generieren, ändert sich sehr viel. Denn auf einmal haben wir jetzt einen kommunikativen Inhalt, der geschaffen wird, der also ganz unmittelbar in die Kommunikation zwischen Menschen eingreift, beziehungsweise diese dann ermöglicht und vermittelt. Die können für ganz wunderbare Anwendungen benutzt werden, aber auch, um automatisiert massenhaft Fake News und Hate Speech zu produzieren. Da sehe ich eine echte Gefahr für unsere Demokratie und für unseren sozusagen demokratischen Diskurs.
Wenn diese Foundation Models sozusagen unterschiedlich riskant zu bewerten sind, je nachdem, in welchem Kontext sie zur Anwendung kommen, welche Auflagen sollen denn dann diese Modelle erfüllen? Das ist ja dann völlig abhängig davon, in welchem Kontext sie eingesetzt werden, oder?
Genau. Und das ist im Wesentlichen jetzt auch in der AI Act so angelegt. Aber man muss sagen, es gibt insgesamt drei Ebenen, auf denen wir ansetzen müssen. Das erste ist, das Modell selber muss gewisse Mindeststandards erfüllen. Zum Beispiel Daten. Datenschutz, aber auch, dass die Daten irgendwie einigermaßen ausgewogen ausgewählt werden, sodass beim Bildgenerator eben nicht nur auf Datensätzen trainiert wird, die mittelalte weiße Männer so wie mich beinhalten, sondern eine diverse Gruppe von Personen. Das ist das eine. Das zweite ist bei Hate Speech, automatisierten Fake News, dass hier Vorkehrungen getroffen werden, Content Moderation nennt man das, dass solche Dinge nicht so einfach rauskommen. Das muss auch auf der Modellebene geschehen und da sehe ich durchaus noch Spielraum, das nachzuschärfen. Dann aber ganz wichtig, zweite Ebene, die Anwendungsebene. Da spielt sozusagen im Wesentlichen Musik. Da müssen dann die konkreten Regelungen greifen, eben je nachdem, wo ich das einsetze. Wenn ich es im Recruitment einsetze, dann müssen es eben die Vorgaben für Recruitment sein, die da zur Anwendung kommen. Wenn ich es in der Medizin einsetze, eben die Medizinregulierung. Aber das Europäische Parlament hat da jetzt einen großen Fehler, wie ich meine, gemacht. Die hat nämlich das Risikomanagement auf die erste Ebene, auf die Modellebene gelegt. Das heißt, ich muss jetzt als Entwickler von Foundation Models, zum Beispiel Aleph Alpha, die Firma, die das in Deutschland macht, muss mir überlegen, in welchen Bereichen gibt es denn Risiken von den 1 Million Anwendungsfällen? Und dann muss ich gucken, wie kann ich in diesen 1 Million Anwendungsfällen diese Risiken minimieren, obwohl ja gar nicht klar ist, ob das Modell in diesen Bereichen eingesetzt werden wird oder nicht. Und das heißt, mit solchen Auflagen sehe ich eine echte Gefahr, dass wir den Wettbewerb dahingehend verzerren, dass wir uns weiter bewegen in Richtung eines Duopols von Google und Microsoft und dass letztlich in ein paar Jahren es im Westen jedenfalls praktisch keine anderen Firmen mehr geben wird, die diese Foundation-Modelle anbieten. Dann sind wir sozusagen in Europa am Ende der Nahrungskette.
Wissenschaftler und Unternehmer sagen in einem offenen Brief an das Europäische Parlament, dass dieser Entwurf des AI-Acts Open Source die Forschung und den Wettbewerb insbesondere für die EU verhindern könnte. Warum ist das so? Beziehungsweise wie sehen Sie das?
Also richtig ist zunächst einmal, dass Open Source, das heißt die Entwicklung von Modellen, zum Teil auch auf freiwilliger Basis oder in der Wissenschaft so dergestalt, dass dann der Code am Ende für alle zur Verfügung gestellt wird, die Modelle häufig auch kostenlos angeboten werden, dass diese Entwicklungseinheiten nicht ausgenommen sind von den Regeln für Foundation Models und auch nicht von den Regeln über die Haftung. Und das ist in der Tat ein potenzieller Killer, würde ich sagen. Was man sagen muss, Forschung selber ist ausgenommen. Da gilt der AI-Act nicht. Man muss natürlich alles Mögliche sonst beachten, weil man ja Forscher oder Forscherin ist. Aber letztlich, das ist eine Ebene, die man ein bisschen ausblenden kann. Aber Open Source selber wird es deutlich schwieriger haben. Man muss aber jetzt auch sagen, wie viel Open Source wollen wir denn eigentlich am Ende? Das ist durchaus in meinen Augen noch eine Frage, die sich zu stellen lohnt. Wir haben ja gerade darüber geredet, dass KI auch für schlechte Zwecke eingesetzt werden kann. Und Open Source macht das natürlich deutlich weniger kontrollierbar, weil jeder Mann und jede Frau, also auch böswillige Akteure, dann auf einmal Zugriff haben auf sehr mächtige Instrumente, die sie direkt auf ihren Computer laden und dort sozusagen nutzen können. Und das bedeutet, dass man wesentlich weniger kontrolliert wird. Das ist einerseits natürlich gut, andererseits, wenn man es für Verbrechen einsetzen will, um es mal ganz hart zu sagen, und das wird schon in großem Stil gemacht, zum Beispiel Anrufe bei Rentnern, wo dann irgendeine Stimme irgendwie was generiert, die vielleicht sogar die Stimme von irgendwie bekannten Personen nachmacht und sagt, ja, ich bin hier gerade in der schwierigen Lage, ich brauche ganz schnell Geld. Solche Fälle wollen wir natürlich vermeiden.
Man könnte aber als Gegenargument auch sagen, Open Source ist gerade prima, wenn es um künstliche Intelligenz geht, weil da können wir reingucken, das ist ein transparentes Modell, das ist also auch auf ein für uns irgendwie überprüfbarer und sicherer. Und das wollen wir eigentlich von KIs. Sollten wir das denn nicht dann gerade fördern? Das wäre jetzt meine Frage.
Ja, da ist eine ganz große Debatte im Gange. Und es ist ganz richtig, wenn man die Modelle offenlegt, dann gibt es natürlich mehr Personen, die das auf Sicherheit überprüfen können. Allerdings kann man die Modelle ja auch so offenlegen, dass sie nicht direkt kopierbar sind, dass man sie also untersuchen kann, ohne dass jeder Einzelne sie jetzt direkt auf seinen eigenen Rechner runterziehen kann. Es wäre also durchaus möglich, da so eine Art moderierte Sicherheitsdiskussion einzuführen, ohne dass das Modell komplett Open Source gestellt wird. Und sicherlich kann man auch gute Argumente dafür finden, warum möglichst viel Open Source gestellt werden soll.
Kritik am geplanten AI-Act der Europäischen Union. Unser Gespräch mit dem Rechtswissenschaftler Philipp Hacker. Vielen Dank.